Auslegungssache. Der CT Datenschutz Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Auslegungssache der ersten im neuen Jahr 2020. Wir wünschen schon mal ein frohes neues Jahr. Wir sind ja damit eigentlich schon reichlich spät. Wir zeichnen auf am 12.01.2022. Mein Name ist Holger Bleich, ich bin Redakteur bei CT, dem Computermagazin, das auch diese Sendung hier produziert. Und an meiner Seite ist wie immer, wie fast immer einmal, glaube ich nicht, oder zweimal nicht, ist Jörg. Hallo Jörg.
Einmal nicht, aber das war, glaube ich, die sechste Sendung oder so. Oder, genau. Es ist schon ein Weilchen her. Ja, hallo, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich denke, es ist nie zu spät, ein frohes neues Jahr zu wünschen und im Moment können wir das vielleicht auch alle brauchen. Deswegen herzlich willkommen. Wir freuen uns, wieder dabei zu sein. Und haben hoffentlich wieder dass wir wieder ein spannendes Thema mitgebracht hat. Es wird heute ein bisschen gehen, wir haben es mal genannt, was war, was ist, was wird im Datenschutz, wobei es weniger gehen soll um das, was war, sondern wir wollen uns tatsächlich mal anschauen, was so die anstehenden Entwicklungen sind. Und da werden wir uns insbesondere mal die Dinge anschauen, die neue Bundesregierung tun will und auch mal schauen, was auf europäischer Ebene so passieren wird. Und wir haben uns dazu wie immer einen qualifizierten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Frederik Richter von der Stiftung Datenschutz. Hallo Frederik.
Hallo, danke für die Einladung.
Sehr gerne. Ich darf dich kurz vorstellen. Frederik Richter ist Jurist. Er hat studiert, völlig überraschend, Jura in Hamburg und hat dann hier in Hannover einen Masterstudiengang zum Informationsrecht absolviert. Und er ist im jetzigen Job ist er Vorstand dieser benannten Stiftung Datenschutz. Was das ist, wird er uns sicher gleich nochmal im Detail erzählen. Er war dann nach dem Studium Referent und Datenschutzbeauftragter des Bundesverbands der deutschen Industrie, war als Berater im Bundestag zu Urheberrecht und Netzpolitik tätig und hat den jetzigen Job als Vorstand der Stiftung Datenschutz seit 2013. Daneben sitzt er in verschiedenen Beiräten und Beratungsgruppen und ist Autor zu datenschutzrechtlichen Themen. Formal nochmal willkommen und Frederik, erzähl uns doch mal, was macht denn die Stiftung Datenschutz und was muss man anstellen, um da Vorstand zu werden?
Na, man muss sich sehr begeistern können für das Thema Datenschutz zunächst einmal, denn die Stiftung Datenschutz ist natürlich pro Datenschutz. Sie ist aber keine Aufsichtsbehörde, sie ist keine öffentliche Stelle, obwohl die öffentliche Hand sie gegründet hat. Die Funktion der Stiftung Datenschutz ist es, eine Plattform für die Diskussion und Debatte rund um Datenschutzrecht und Datenpolitik zu liefern. Und daneben ist sie auch Informationsgeberin und will ein bisschen Anleitung geben zum Klarkommen mit den Regelungen der DSGVO, die ja nicht gerade unterkomplex sind und die anspruchsvoll sind. Und da sind wir gerade darauf bedacht, den kleineren Verantwortlichen zu helfen. Dieses Jahr und auch schon im vergangenen Jahr konzentrieren wir uns auf Datenschutz im Ehrenamt. Also wie kommen kleine Vereine mit der Datenschutzgrundverordnung und deren Anforderungen klar? Wir sind also zwischen den Aufsichtsbehörden und den Verantwortlichen zu verorten so ein bisschen. Also wollen so ein Bindeglied sein zwischen Regulierern, Wirtschaft, Wissenschaft, Forschung, Politik. Also so ein bisschen zwischen allen Akteuren, die in der Datenschutzpolitik im Datenschutzbereich wichtige Akteure sind und bieten eine neutrale Plattform für die Diskussion. Wir geben kleinere Publikationen heraus, wir machen Veranstaltungen, die Reihe Datentag findet regelmäßig in Berlin statt. Ja, das ist so unsere Aufgabe.
Hallo Frederik, auch von mir nochmal. Ganz kurz, seid ihr auch zum Beispiel bei Gesetzgebungsprozessen irgendwie beratend tätig oder so? Also wird eure Expertise abgefragt, wenn es darum geht, irgendwie Datenschutzregelungen zu ändern oder so in der Bundesregierung, von der Bundesregierung oder gar auf EU-Ebene?
Naja, wir sind nicht wir müssen nicht offiziell eingebunden werden. Wir sind wie die Stiftung Warentest, eine Stiftung bürgerlichen Rechts. Der Staat steht zwar dahinter, der Staat fördert das Ganze, aber wir sind keine Behörde, so wie der BFDI, die angehört werden muss in bestimmten Fällen. Dennoch werden wir natürlich angehört und zu Sachverständigenanhörungen eingeladen, wie zur Datenstrategie zum Beispiel oder zum TTDSG und solchen Sachen. Da sind wir dann schon dabei, weil wir auch ein Netzwerk von Expertise haben. Wir selber sind noch eine sehr kleine Einrichtung, aber sind...
Wie viele seid ihr denn, wenn ich mal fragen darf?
Wir sind ein halbes Dutzend. Also das ist wirklich noch für eine Bundesstiftung, die wir ja formal sind, sicherlich noch sehr ausbaubar. Aber daran arbeiten wir ja.
Und als ihr gegründet wurde, du warst ja schon Vorstand bei der Gründung, ne? 2013. Und genau. Als ihr da gegründet wurde, war die datenschutzrechtliche Lage in Deutschland und in Europa ja recht beschaulich. Und war euch damals schon klar, dass 2016, als die DSGVO kam, dass sich die Lage so gravierend ändern wird, dass ihr auf einmal plötzlich ein bisschen mehr in den Fokus, in den Mittelpunkt, was Öffentlichkeitsarbeit angeht, geraten würdet?
Also man konnte ein bisschen ahnen, dass da noch Großes kommen kann, weil Anfang 2012 schon, also noch vor unserer oder in unserer Gründungsphase, wurden ja die ersten Entwürfe zur DSGVO vorgestellt. Aber als wir dann anfingen in 2013, da wussten wir natürlich noch nicht, was kommt. Das war noch so die gemütliche alte Bundesdatenschutzwelt sozusagen. Aber natürlich gab es auch da schon Aufmerksamkeit für Datenschutz mehr als in den Jahren weiter vor, denn es gab ja 2009 die Überwachungsskandale bei der Deutschen Bahn, bei der Deutschen Telekom, bei Lidl. Also da gab es schon ein bisschen Aufmerksamkeit fürs Thema. Und 2009 hat es die letzte Novelle zum BDSG gegeben. Also es war schon ein bisschen Bewegung, aber noch nicht die Bewegung, die ab 2016 kam. Das stimmt.
Und weißt du denn, ob angedacht ist, dass eure Mittel vielleicht mal ein bisschen ausgebaut werden? Ihr habt ja, so wie ich das gesehen habe, auf der Webseite kann man sich angucken, ist ja transparent, wie viel Mittel ihr jährlich ungefähr zur Verfügung habt, jetzt für Personal und so weiter. Ist da eine Aufstockung geplant oder werdet ihr jetzt so weiterfahren, wie ihr bis jetzt fahrt?
Naja, darum kämpfe ich natürlich, darum werbe ich natürlich jetzt auch bei der neuen Regierungskonstellation, wo es ja nun viele Akteure gibt, die Datenschutz auch nach vorne rücken. Wir haben noch unter der alten Regierungskoalition eine jährliche Förderung zugestanden bekommen. Im alten Koalitionsvertrag gab es ja die Regelung zu uns, dass wir gefördert werden sollen. Das ist dann auch kurz vor Schluss passiert im vergangenen Jahr. Aber diese Förderung aus dem Bundeshaushalt, das kann man da ja ablesen, das sind 0,7 Millionen. Das ist jetzt noch nichts, wo wir richtig große Sprünge mitmachen können. Also
das klingt nicht so, ja.
Nee, da müssen wir noch ein bisschen in eigener Sache lobbyieren, dass wir noch ausgebaut werden. Aber natürlich konkurrieren wir mit vielen Einrichtungen. Es gibt natürlich weitere Bundesstiftungen, die alle aus dem Bundeshaushalt etwas haben wollen. Da muss man also sehr gut klar machen, wo man steht und warum man auch Alleinstellungsmerkmale hat. Aber diese Neutralität, die wir haben, dass wir nicht sagen, wir machen das gleich wie eine Aufsichtsbehörde, weil dann bräuchte man uns nicht. Wir haben bekanntlich einige Aufsichtsbehörden in Deutschland. Wir machen natürlich aber auch nicht das an Forderungen wie Wirtschaftsverbände, dann wären wir auch obsolet. Wir wollen uns dazwischen positionieren und bislang klappt es ganz gut.
Ja, auf diesem Weg übrigens mal ein Lob an euch für eure richtig guten Veranstaltungen. Da war ich auch immer gerne zu Gast und war jetzt auch online gerne zu Gast. Die sind richtig gut und die kann ich nur empfehlen. Die nächste ist, glaube ich, dann auch zu einem Thema mit Datenschutz im Ehrenamt, ne?
Also wir haben zum Datenschutz im Ehrenamt eine Webinarreihe. Da gibt es viele kleine Veranstaltungen monatlich, wo es dann für die sich bürgerschaftlich engagieren, sicherlich viel zu lernen gibt, viel zu erfahren gibt über die DSGVO. Und dann haben wir diese großen öffentlichen Konferenzen, wo wir auch ein paar streitigere Themen mal reinnehmen. Dieses Jahr wollen wir uns zum Beispiel befassen mit dem schönen Thema Bezahlen mit Daten. Das ist ja so etwas, wo Zivilrecht und Datenschutzrecht so ein bisschen verschränkt werden. Und das sehen die einen so, das sehen die anderen so. Da ist schön viel Diskurs drin. Aber wir haben ja noch diese unschöne Pandemie und öffentliche Veranstaltungen in der Pandemie. Ja, man kann das alles virtualisieren, man kann das elektronisieren, aber mit realen Menschen vor Ort ist das einfach noch schöner. Deswegen werden wir das sicherlich erst im Frühjahr, im Frühsommer wieder voll starten können.
Also vielleicht noch ein kleiner Tipp. Bei euch auf der Website kann man die vergangene Veranstaltung, glaube ich, größtenteils auch einsehen. Und das ist für alle, die sich mit Datenschutz ein bisschen beschäftigen wollen, sehr gewinnbringend. Ich werde das auch dann noch in die Shownotes packen, ne?
Genau, die letzte war zum TTDSG und die hat, glaube ich, für einige Diskussionen nicht nur in der Szene gesorgt. Ja. Also da sind auch alle Sachen aufgezeichnet und auch die kann ich empfehlen.
Ich muss den Werbeblock gar nicht selber machen, das ist großartig.
Nein. Also ich meine, wer Gutes macht, soll auch entsprechend mit darüber reden, belohnt werden. Also von daher.
Ja, das hiesige das Erröten gut. Sehen jetzt die Hörenden. Das ist ganz gut.
Also ich schaue mir die gerne an. Ich habe auch schon oft reingeguckt.
Das Erröten? Achso. Ja, okay. Gut. So viel zur Stiftung Warentest.
Stiftung Gartenschutz gehört, Stiftung Datenschatz. Also es gibt viele schöne Synonyme. Nein, Stiftung Datenschutz weiterhin.
Ja, ich weiß. Von der Stiftung Datenschutz zum
das Bußgeld der Woche.
Unser heutiges Bußgeld der Woche kommt mal wieder aus Frankreich. Und Freunde des Datenschutzes wird es nicht überraschen, weil wir natürlich, das ist auch ein bisschen eine Forderung von Holger, ich würde gerne eher so die kleinen versteckten Bußgelder manchmal nehmen, aber Holger sagt dann, wir müssen auch die großen nehmen. Sind die neuen Rekord, naja, nicht ganz neue Rekordbußgelder, aber schon sehr hohe Bußgelder. 90 Millionen an Google LLC, 60 Millionen an Google Ireland und 60 Millionen an Facebook Irland. Von der KNIL, also von der französischen Behörde, und es geht mal wieder um Cookies. Und es geht um die Umstände der Ablehnung von Cookies auf den Websites Google FR und YouTube. Also es geht nicht um Facebook als solches, sondern um YouTube. Und die KNIL, also die französische Behörde, hat festgestellt, dass es auf diesen Websites zwar eine Schaltfläche, also es gibt Cookie-Banner und es gibt auch eine Schaltfläche zur sofortigen Annahme von Cookies, jedoch ohne, was es da nicht gab, ist eine gleichwertige Lösung. Das heißt, eine Schaltfläche, mit der man mit dem gleichen Aufwand, wie man Cookies annehmen kann, Cookies auch ablehnen kann. Und da sind die der Meinung, dass diese Schaltfläche vorhanden sein muss. Und sie monieren einen relativ komplizierten Ablehnungsmechanismus, was mich etwas erstaunt. Also ich habe mal versucht, bei Facebook irgendwas abzulehnen, da ist es mir nicht gelungen, die den Nutzer davon abhalte, Cookies abzulehnen und stattdessen ihn auf die Ich akzeptiere Schaltfläche bringt, wo sie halt alles annehmen. Die KNIL wertete das als Verletzung der Einwilligungsfreiheit und als Verstoß gegen, und jetzt hier wird es hier insofern für uns auch interessant, gegen Artikel 82 nicht etwa der DSGVO, sondern des Gesetzes Informatique et Liberté, also des französischen Datenschutzrechts. Also das heißt, es geht hier nicht direkt um DSGVO, sondern es geht hier um die Verletzung von der Regel des französischen Datenschutzrechts. Deswegen ist das eben auch wahrscheinlich so in dieser Geschichte nicht 1:1 auf Deutschland übertragbar. Nichtsdestotrotz sind ein paar interessante Sachen drin, denke ich. Also zum einen die interessante Tatsache, dass die Franzosen da offensichtlich nicht lange fackeln und auch ein Bußgeld gegen Unternehmen verhängen, die in Irland sitzen. Das ist ja nach DSGVO, wie wir in vielen, vielen Folgen gehört haben, durchaus schwierig. Aber das mag hier daran liegen, dass es nach dem französischen Recht ist. Und was hier auch natürlich nochmal besonders ist, dazu kann Holger vielleicht gleich noch auch was sagen, ist die Tatsache, dass natürlich Cookies, die von Google und von Facebook gesetzt werden, nach meinem Verständnis sehr viel stärker im Bereich des Personenbezugs und des Personenbeziehbaren sind, weil die im Zweifelsfall dann natürlich alle IP-Adressen oder fast alle IP-Adressen auch auflösen können. Deswegen halte ich das jetzt auch nicht für einen auf alle anderen Sachen übertragbaren Vorgang, aber wie die Hörer dieses Podcasts wissen, dass Heise gerade in einem Verfahren vor der hiesigen Datenschutzbehörde wegen Cookies ist, bin ich da vielleicht auch nicht unabhängig. Oder, Volker?
Nein, du bist nicht unabhängig. Die Cookie-Regelungen haben wir hier schon sehr, sehr oft als Gegenstand gehabt. Ich möchte dazu noch ein bisschen was anmerken, weil ich mir die Entscheidungen auch angeguckt habe. Und übrigens, das werde ich auch verlinken in den Shownotes, die CNIL hat wirklich eine hervorragende Webseite. Und erstens übersetzen sie, was ich sehr gut finde, ihre Entscheidungen auch auf Englisch und veröffentlichen sie nicht nur auf Deutsch. Und bearbeiten die grafisch. Also die machen da Infografiken, wo man hervorragend sehen kann, wie der Entscheidungsprozess gelaufen ist und so weiter. Also ist eine Empfehlung, sich das mal anzugucken. Und vielleicht können sich da auch deutsche Datenschutzbehörden mal eine Scheibe abschneiden, weil so versteht man auch den Weg der Entscheidungsfindung. Aber worauf die CNIL hier besonders abgehoben hat, und das finde ich ganz spannend, ist, dass sie dass hier das One-Stop-Shop-Prinzip nicht gilt, was du ja auch erwähnt hast, dass eben nicht die irische Datenschutzbehörde zuständig ist, ihrer Ansicht nach, also der Behörde nach, weil sie nach einem Paragraphen entschieden hat, diesen Paragraphen 82, den du erwähnt hast, im französischen Datenschutzrecht, der aber angelehnt ist und der eine Umsetzung ist der E-Privacy-Richtlinie. Das ist also entsprechend dem, was hier das TTDSG neuerdings ist. Und das heißt, sie sagen, wenn der Paragraph nicht DSGVO umsetzt, in nationales Recht, sondern E-Privacy-Richtlinie, dann sind wir sehr wohl zuständig, dann ist nicht Irland zuständig. Und deswegen, sie haben übrigens auch Google und Facebook jetzt 3 Monate Zeit gegeben, diese Dark Patterns, das ist ja im Grunde genommen eine Dark Pattern-Entscheidung im weitesten Sinne, zu beheben. Und danach, das klingt jetzt erstmal wahnsinnig drakonisch, werden jeden Tag 100.000 Euro Strafe fällig, wenn die Umsetzung nicht ausreichend geschehen ist. Aber wenn man sich das mal überlegt, ne, könnten sich Google und Facebook eigentlich aus der Portokasse freikaufen, könnten alles so lassen, wie es ist. Weil wenn man es umrechnet aufs Jahr, sind es 36,5 Millionen Euro pro Konzern. Und das ist wirklich ein Witz. Ne? Also es klingt immer erstmal alles so wahnsinnig viel. Aber diese fortlaufende quasi Vertragsstrafe, die da auferlegt wird, die ist eigentlich schon ziemlich wenig. Natürlich werden aus Imagegründen Google und Facebook schon sagen, das haben sie auch angekündigt, dass sie die monierten Dinge beheben werden. Aber ob es dann zur Zufriedenheit aller geschieht, weiß man nicht. Aber wie gesagt, vor allem interessant finde ich halt, dass die CNIL sich deswegen für zuständig erklärt, weil sie nach E-Privacy Recht und nicht nach DSGVO, also nicht nach der Datenschutzgrundverordnung entschieden hat.
Ja, das tut sie natürlich auch, weil sie ihren Kollegen auf der Insel ein bisschen misstraut, was das beherzte Enforcement sowohl Datenschutz- als auch Privacy-Rechts angeht, denke ich mal. Es gab ja in der Vergangenheit von der deutschen Bundesaufsicht den Vorschlag, eine eigene Einrichtung zu gründen auf europäischer Ebene, eine Enforcement-Agentur, weil man sagt, die Iren, die kommen da nicht zurande. Wir stellen denen mal lieber was an die Seite, also noch neben den Europäischen Datenschutzausschuss, eine Enforcement-Agentur, weil wir Deutsche können nichts machen, die Iren machen nichts, aber irgendwer muss was machen. Ich denke, die Franzosen zeigen da einfach mal ein bisschen standortpolitisch jetzt Kante.
Wie siehst du das mit der irischen Datenschutzbehörde? Wir hatten das ja schon sehr oft zum Thema im Podcast, aber bist du auch der Meinung, dass die irische Datenschutzbehörde einfach im Moment viel zu untätig ist, was vor allem die Regulierung der großen Konzerne angeht? Ich meine, sie haben nun mal das Los, dass aus steuerrechtlichen Gründen die großen Konzerne dort ihren Hauptsitz haben, aber dann müssen sie eben verdammt nochmal, finde ich, auch agieren.
Ja, dann müssen sie erstens ausgerüstet werden von ihrem Staat und dann aber auch diese Ausrüstung nutzen und agieren. Also wenn die größten digitalen Netzwerke der Welt sich bei mir ansiedeln, dann muss ich auch meine Verwaltung entsprechend aufrüsten, um mit der Regulierung klarzukommen. Oder ich muss sagen, ich trete aus dem Regulierungsrahmen aus, aber das wollen die Iren sicherlich nicht tun. Und es gab ja diese Anekdoten aus der Vergangenheit, wo die irische Aufsicht so eine Art Briefkastenfirma war. Die haben ja jetzt schon massiv Aufrüstung bekommen durch ihren Staat, aber das reicht eben noch nicht. Wir hatten einen Vertreter der irischen Aufsicht im Frühjahr zu Gast bei uns im vergangenen Frühjahr zum Thema DSGVO und dessen und deren Durchsetzung. Und da sagte der Vertreter der DPC, ja, wir haben halt ganz viele Verfahren, die müssen wir alle chronologisch abarbeiten und das dauert nun mal. Aber wir kennen das alle noch aus Bewerbungsgesprächen, früher die Postkorbübung. Da musste man die zu priorisierenden Sachen mal ein bisschen nach oben legen im Postkorb und vielleicht von der strengen Chronologie der Bearbeitung abweichen. Also was ich sagen will, natürlich muss da Druck rein von der Regulierungsbehörde. Oder das ist politisch motiviert. Das wäre natürlich europarechtswidrig, denn die unabhängige Aufsichtstätigkeit ist ja vom EuGH bestätigt für die Datenschutzaufsichtsbehörden. Da kann nicht der Staat jetzt sagen, wir wollen aus standortpolitischen Gründen diese Konzerne bei uns in Watte beherbergen und deswegen machen wir das mal nicht so streng mit der Datenschutzdurchsetzung. Wenn das dahinter steckt, dann wäre das skandalös. Das möchte ich jetzt da den Kollegen aus Irland nicht unterstellen. Aber der Unmut im sonstigen Kreis der Europäer ist groß. Und man versucht da auch, die irischen Kollegen zum Jagen zu tragen. Man hat es ja gesehen bei dem Bußgeld in Sachen WhatsApp, was im Europäischen Datenschutzausschuss fast verfünffacht wurde, um da ein Signal zu setzen.
Mhm.
Aber was die Höhe des Bußgeldes jetzt in Frankreich betrifft, natürlich, das hätte wahrscheinlich nur Eindruck in Kalifornien, wenn es nicht 36 Millionen, sondern 36 Milliarden wären. In dieser Größenordnung, die natürlich vom alten Datenschutzrecht vor der DSGVO weit entfernt liegt, aber die macht trotzdem noch nicht den entsprechenden Eindruck, glaube ich.
Ja, ich finde es immer wieder erstaunlich, muss ich jetzt mal sagen, wenn ich mir die Kartellrechtsverfahren angucke, die Kommission immer anstrengt gegen Google insbesondere, da geht es ja dann um ganz andere Summen. Ne? Und ich finde, da fällt der Datenschutz, auch wenn das Schwert sehr scharf geworden ist durch die DSGVO, aber immer noch weit ab gegen. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass man einfach Datenschutzverstöße nicht als so gravierend oder so marktunkonform ansieht, wie zum Beispiel eben Missbrauch von marktbeherrschender Stellung.
Ich glaube, in die Richtung sollte es in Zukunft auch gehen, Wettbewerbsrecht und Datenschutzrecht zusammenzudenken und zusammen zu verfolgen. Also die deutsche Kartellbehörde ist ja da hinterher. Das Bundeskartellamt hat ja nun schon Facebook angegangen. Und wenn eben Marktmacht dazu missbraucht wird, weniger Datenschutz durchzusetzen durch private Akteure, dann muss das ja ein Thema für die Kartellwächter auch sein.
Ja, das wird sehr spannend in Deutschland. Die Kartellbehörde hat ja letzte Woche bekannt gegeben, dass sie Google unter besondere Beobachtung gestellt hat. Sie ist ja nun jetzt in den letzten Jahren dafür bekannt geworden, dass sie datenschutzrechtlich oder Datenschutzverstöße nicht aus ihrer Beurteilung rausnimmt und im Gegenteil intensiv mit einbezieht. Also da kommt noch einiges, glaube ich, auf die Konzerne hier in Deutschland zumindest auch zu.
Noch mal eine ganz grundsätzliche Anmerkung zum Bußgeld der Woche. Mhm. Diese Rubrik hätte es früher nicht gegeben, weil es gar kein wöchentliches Bußgeld gab. Da hätte man höchstens ein Bußgeld des Monats machen können unter dem BDSG. Und das wäre auch nicht so spektakulär ausgefallen. Wir sind jetzt bei, so wie ich das gesehen habe, bei 1,3 Milliarden mittlerweile Bußgeldsumme seit Start der DSGVO. Und damals unter dem BDSG in Deutschland war das Rekordbußgeld 1,3 Millionen verhängt von der Berliner Aufsichtsbehörde. Also das waren ganz andere Dimensionen. Da konnten sich also wirklich Unternehmensvertreter noch zurücklehnen und sagen, naja, Datenschutzbehörden, die kommen und die gehen. Und wenn sie kommen, ist es auch nicht so spannend. Aber heute lacht da eigentlich niemand mehr, wenn es um DSGVO-Sanktionen geht. Das muss jetzt noch nicht heißen, dass die in jedem Einzelfall dann richtig und gerechtfertigt sind und auch gerichtsfest sind und so weiter. Aber das Drohpotenzial, das hat sich erhöht. Da hat mal der baden-württembergische Landesbeauftragte gesagt, er ist eigentlich nicht für Drohgebärden, aber es braucht dieses Holzhammers, der 20 Millionen, die immer so genannt werden als DSGVO-Höchstbußgeldsumme, es braucht dieses Holzhammers, um die Unternehmensleitung aufzuwecken, dass das überhaupt ein Thema ist für die Compliance-Schiene.
Also ich finde übrigens nicht, dass 150 Millionen so wenig ist, auch für Google nicht. Zumal jetzt für so einen Verstoß.
Ich meinte jetzt auch gar nicht so sehr das Initialbußgeld, was Sie ja ausgesprochen haben, sondern ich meinte diese täglich anfallende Summe, falls Sie den Verstoß nicht drei Monaten beheben.
Ja, okay, nee, da bin ich bei dir. Aber ich glaube, 150 Millionen tut auch Google weh. Also da muss eine alte Oma lange für Google Ads schalten, um auf die Summe zu kommen.
Ja, das wird man auch nicht auf sich beruhen lassen. Das ist richtig. Aber das Thema, was angegangen wurde, ist aus meiner Sicht ein ganz wichtiges Thema. Ne? Diese Dark Pattern, dieses Nudging, dieses pseudopsychologische Stupsen der Leute zum Zustimmen in Datenverarbeitung, die Leute eigentlich nicht wollen, die den Leuten eigentlich nicht gefallen. Und das adressiert die DSGVO eben nicht. Das macht sie nicht greifbar. Das ist ein Riesenproblem. Also man könnte jetzt versuchen, das über Artikel 5 irgendwie zu greifen, über den Grundsatz der Fairness, der da verletzt ist, weil es natürlich nicht fair ist, wenn da ein kleiner versteckter Button ist zum Ablehnen und ein riesiger grüner zum Zustimmen, dann könnte man das als unfaire Gestaltung dann ansehen, dieses Einwilligungsprozesses. Aber Bußgelder allein auf Artikel 5 zu stützen, das geht wohl rechtsstaatlich schwer, wenn vielleicht auch gar nicht. Also da wäre ein Punkt, um nachzuschärfen.
Ja, wobei mich, also ehrlich gesagt, die öffentliche Diskussion da auch dahingehend ein bisschen nervt, dass jetzt wirklich irgendwie alles Dark Pattern und Nudging, also die Schalt, also das gibt es natürlich, ne, ganz, ganz klar. Die Schaltflächen sind gleich groß, aber das eine ist grün, das andere ist blau. Das ist natürlich auch Dark Pattern und Nudging und also da bin ich jetzt gerade auch ein bisschen genervt, weil ich eben halt gerade sehr viel auch mit der anderen Position zu tun habe, auch mit Unternehmen, die sich sehr, sehr viel Mühe geben, um hier halt eine saubere Sache, eine saubere Gestaltung zu finden. Und naja, gut. Ich würde sagen, wir kommen mal zu unserem Hauptthema heute, wobei das ja sicherlich vielleicht auch nochmal ein Unterthema sein wird. Was, ja, ich lasse das was war mal weg, weil das was war ist tatsächlich gar nicht mehr so unser Thema. Was ist und was wird im Datenschutz, haben wir das so ein bisschen überschrieben. Und es geht also darum, dass wir uns gemeinsam mal die aktuellen Entwicklungen im Datenschutz auf nationaler und europäischer Ebene ansehen wollen. Und wir starten mal, weil es hier, glaube ich, so im Moment auch sehr viele spannende Entwicklungen auf nationaler Ebene gibt, mit dem Datenschutz in Deutschland. Wir haben das TTDSG, das hatten wir schon als eigenes Thema. Deswegen brauchen wir da, glaube ich, jetzt nicht drauf eingehen. Was wir aber mal machen wollen, ist uns tatsächlich mal die Regelungen anschauen, die im Koalitionsvertrag stehen. Und da steht zum Datenschutz tatsächlich ganz unmittelbar oder mittelbar eine ganze Menge. Und das wollen wir uns mal anschauen und fangen mal an mit Sachen, mit einer Sache, die von der ich mich auch seit Jahren frage, warum sie nicht geregelt wird und wo ich mich freuen würde, wenn sie mal etwas besser geregelt würde, nämlich den Beschäftigtendatenschutz. Und da steht drin im Koalitionsvertrag, wir schaffen Regelungen zum Beschäftigtendatenschutz, um Rechtsklarheit für Arbeitgeber sowie Beschäftigte zu erreichen und die Persönlichkeitsrechte intensiv zu schützen. Das ist die Forderung. Es gibt den Paragraph 26 BDSG. Dazu hatten wir auch schon mal, gut, wir hatten, glaube ich, irgendwie zu wirklich zu vielen Themen schon mal eine eigene Folge mit Katrin Kirchert, wenn ich mich richtig erinnere. Wer da nochmal nachhören kann, was da jetzt drin steht. Die spannende Frage ist, was sich da entwickelt. Frederik, weißt du da mehr, wo das Schiff hingesteuert werden könnte?
Also so genau weiß es vielleicht auch noch nicht mal die Bundesregierung, denn es gab schon in der alten Legislatur einen Beirat zum Beschäftigtendatenschutz beim Bundesarbeitsminister. Da ist die Stiftung Datenschutz auch drin vertreten. Und das hätte im vergangenen Mai, also im Mai 2021, einen Abschlussbericht vorstellen sollen, dieses Gremium. Und soweit ich weiß, ist der immer noch nicht veröffentlicht. Also sind beide Seiten vertreten, arbeitgebernahe Positionen, arbeitnehmernahe Positionen. Und da der alte, ja auch der neue Bundesarbeitsminister ist, kann er natürlich die Empfehlung, die dieser von ihm selber einberufene Beirat dann hoffentlich bald geben wird, dann auch zur Umsetzung nehmen. Das Potenzial ist da, der Raum ist da. Die DSGVO lässt den Mitgliedstaaten kaum Raum, um eigenes Datenschutzrecht zu setzen. Aber an diesem Punkt lässt sie es nun mal. Und das sollte man natürlich nutzen aus meiner Sicht. Es gibt ja auch Leute, die sagen, lasst uns doch eine offene Regelung machen, so wie wir es jetzt im BDSG haben. Alles, was erforderlich ist, ist zulässig, so nach dem Motto. Aber das ist natürlich sehr, sehr weit und sehr auslegungsbedürftig, also viele Punkte für die Auslegungssache hier. Aber die Frage ist ja, ob wir Unsicherheit im Beschäftigtendatenschutzrecht nicht doch eher zurückfahren können, wenn wir ein bisschen mehr regeln. Das typische Feld ist ja die Videoüberwachung. Was darf an Videoüberwachung gemacht werden? Da kann man sich jetzt auf die Rechtsprechung verlassen, dass die das schön herausstilisiert, was denn da genau gemacht werden kann. Oder man kodifiziert es eben. Und gerade jetzt in Zeiten, wo wir mehr mobiles Arbeiten haben, von zu Hause, von irgendwo und immer gesagt wird, naja, Datenschutz und Datensicherheit spielen ja eine ganz große Rolle. Aber es spielt natürlich auch für die Arbeitgeberseite das Thema Leistungskontrolle oder böser ausgesprochen Überwachung der im mobilen Arbeiten geleisteten Arbeit eine Rolle. Ja, was ist denn da zulässig? Will man da auf die Rechtsprechung warten oder will man nicht vielleicht jetzt in dieser Phase zunehmender Digitalisierung und zunehmenden Teleworkings, wie das früher hieß, Regelungen setzen? Also ich bin eher dafür, Regelungen zu setzen. Ich weiß noch nicht, was da kommt. Ich weiß noch nicht, wann das kommt. Aber da der derzeitige Bundeskanzler ja der war, der schon 2009 einen Beschäftigtendatenschutz auf den Weg bringen wollte, kurz vor Ende der damaligen Legislatur, sollte ja auch Herr Heil die Unterstützung des Bundeskanzlers haben, wenn er jetzt hier schnell vorangehen will.
Also ich finde das sehr interessant, was wir hatten das ja im Vorgespräch schon mal kurz thematisiert, dass der Beschäftigtendatenschutz, also ein gewichtiger Teil im deutschen Datenschutz beim Legislativ, also beim Bundesarbeitsministerium liegt, das wusste ich gar nicht. Also dass das nicht etwa das Wirtschaftsministerium macht oder so, sondern also wenn es ein Gesetz gäbe, dann würde das aus dem Bundesarbeitsministerium heraus entstehen, ja, so wie ich das verstanden habe.
Und, ja, also ich denke mal, es wird auch eine Zusammenarbeit geben, denn für die Änderung des BDSG ist ja das Bundesinnenministerium zuständig. Die arbeitsrechtsbezogene Expertise liegt dann sicherlich eher im BMAS, aber die Letztzuständigkeit für das BDSG, wenn man es denn darin regeln will, man könnte ja auch ein eigenes Gesetz machen, das wäre jetzt eine andere Frage. Aber ein Zusammenwirken muss da sicherlich sein, aber da das jetzt Ministerien sind, die beide von der SPD geführt sind, glaube ich nicht, dass es da Streit gäbe zwischen BMI und BMAS.
Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben. Also ich glaube, wir sind uns alle einig, dass die Pandemie in den letzten 2 Jahren dafür gesorgt hat, dass Homeoffice salonfähiger geworden ist und gebräuchlicher geworden ist und Alltag geworden ist, in vielen Büroberufen zumindest. Und dass das Rad auch nicht mehr zurückgedreht werden wird, dass Homeoffice auch bleibt, auch wenn die Pandemie mal irgendwann vorbei sein sollte. Dazu wurde ja schon viel gesagt und deswegen glaube ich auch, dass genau wie du gesagt hast, Frederik, dass es dringend nötig ist, da Pflöcke zu schlagen. Also Jörg, wir hatten uns ja vor 2 Ausgaben in der Auslegungssache mit Auswüchsen, Überwachungsauswüchsen im Beschäftigtenverhältnis und also gerade was die Überwachung in Banken und Versicherungen und so angeht, beschäftigt mit Eva Wolfangel, mit der Journalistin, die da einiges aufgedeckt hatte. Und ich finde, da sollten schon einige Riegel vorgeschoben werden, auch gesetzlich, weil da geht im Moment, so wie wir auch herausgearbeitet hatten, schon ziemlich viel für die Unternehmen. Und ich finde, da sollte, also zu dem Schluss bin ich zumindest nach der Episode gekommen, sollte zukünftig weniger gehen, als im Moment geht.
Ja, die spannende Frage bei der Einführung neuer Vorschriften in dem Bereich ist, was da am Ergebnis rauskommt. Da kann nämlich genauso gut rauskommen, dass dann in Zukunft noch mehr geht. Also da bin ich mir nicht sicher, ob eine Regelung per se da Hilfe bringt. Es ist natürlich jetzt so, dass die allgemeinen Vorschriften der DSGVO auch ganz gut auf Homeoffice zum Beispiel anwendbar sind. Nur umsetzbar ist es wahrscheinlich dann nicht mehr. Also ich kenne ganz, ganz, ganz wenig Menschen, bei denen Homeoffice DSGVO-konform tatsächlich abläuft und ablaufen kann. Das ist richtig, richtig schwierig und würde wahrscheinlich richtig viel Geld vom Arbeitgeber mit sich bringen. Aber das nur am Rande.
Es kommt natürlich immer darauf an, wie etwas geregelt wird. Also einerseits was und dann auch wie. Nina Dirks hat bei uns in der letzten Veranstaltung gesagt, sie ist gegen eine gesetzliche neue Regelung dort. Denn wenn man da 5 Beispielsfälle regelt, vergisst man 5 andere. Gut, man wird nie alles erfassen können. Vielleicht braucht man so eine Art Auffangklausel nach dem Motto und ansonsten das, was erforderlich ist und regelt ein paar Sachen. Am Ende entscheidet es natürlich der Gesetzgeber, aber die Festlegung haben wir jetzt im Koalitionsvertrag als einen der wenigen Punkte.
Gut, also das können wir auf jeden Fall schon mal festhalten als kleine Vorausschau für die nächsten Jahre im Datenschutz. Es wird irgendwelche neuen Regelungen höchstwahrscheinlich geben zum Beschäftigtendatenschutz in Deutschland.
Oh, das ist ein prima Übergang fürs nächste Thema. Das nächste Thema hat Frederik vorhin anmoderiert mit und täglich grüßt das E-Privacy-Murmeltier. jährlich grüßt das E-Privacy-Murmeltier. Es steht drin, man möchte schnell und ambitioniert eine E-Privacy-Verordnung auf den Weg bringen. Das will man seit wie vielen Jahren? Ja, so 8?
Ja, also man hat so vor jetzt ziemlich genau 4 Jahren gesagt, Anfang 2017, mit den Adjektiven schnell und ambitioniert. Wir wollen, sagte man im Januar 2017, im Mai 2018 parallel zur DSGVO die E-Privacy-Verordnung verabschieden. Und alle haben gesagt, uiuiui, das ist ja ganz schön schnell und ambitioniert. Und prompt kam es dann ja auch nicht so.
Ja, und wir gehen davon aus, dass es erstmal auch nicht so weitergeht. Die französische Ratspräsidentschaft hat sich das auch wieder mal auf die Fahnen geschrieben, aber das haben, glaube ich, die letzten Ratspräsidentschaften alle. Mal gucken, ob da was passiert. Wobei ich jetzt schon das Gefühl habe, dass die Franzosen schon einen anderen Drive auch nochmal drauf kriegen können und tatsächlich motivierter sind.
Spannend wird ja zu sehen, ob wie viel Energie in dieses Vorhaben nun gepackt wird von der europäischen Ebene. In eine mögliche, aber überhaupt nicht vorgesehene DSGVO-Reform, um teils nachzuschärfen, um teils Bürokratie abzubauen, wie alle Seiten ja fordern, fehlt ja jegliche Energie. Und nun kann es natürlich sein, dass man so eine Art Stellvertreterkrieg bei e-Privacy führt, dass man da versucht, dass beide Seiten versuchen, sowohl die Verbraucherschutzseite als auch die Wirtschaftsseite, dann dort zumindest etwas zu ändern und dass wir dann dort wieder diesen erbitterten Kampf um jeden Halbsatz haben, den wir bei der DSGVO ja erlebt haben im Gesetzgebungsprozess und der ja solche seelischen Narben wohl in Brüssel hinterlassen hat, dass man sich auf keinen Fall jetzt einer DSGVO-Reform nähern mag. Was ich einerseits als rechtspolitisches Armutszeugnis ansehe, weil das Argument ist zu anstrengend, ist zu nervig, dauert zu lange, ist kein Argument, ein Gesetz nicht ändern zu wollen, wenn man da Verbesserungsbedarf erkannt hat. Das geht aus meiner Sicht nicht. Menschlich kann man das natürlich verstehen. Und es kann natürlich sein, dass sich jetzt alle auf die E-Privacy-Verordnung stürzen, um ihre Forderung durchzusetzen. Das führt aber überhaupt nicht zu einem schnellen Abschluss, sondern zu einem Abschluss, der vielleicht noch Jahre dauert.
Ich bin da nicht sehr optimistisch, aber mal gucken, was passiert. Neues Jahr, neues Glück. Neues Jahr, neues Glück. Passt auch gut auf den nächsten Punkt. Man möchte gerne ein Nachfolgekonstrukt zum Privacy Shield schaffen. Es steht drin, die DSGVO ist eine gute internationale Standardsetzung. Wir setzen uns für ein ambitioniertes Abkommen mit den USA ein, das einen rechtssicheren und datenschutzkonformen Datentransfer auf europäischem Schutzniveau ermöglicht. Aus der Praxis kann ich nur sagen, ja, ich hätte das total gerne und ich bin unfassbar genervt von dem Ententanz, den man da teilweise aufführen muss im Moment und dem ganzen riesigen Aufwand, den man betreiben muss, weil man irgendwie ein paar nicht auflösbare IP-Adressen übermitteln möchte. Ich rede ja jetzt nicht gerade von Krankheitsdaten oder sowas. Da hätte ich das schon sehr gerne, aber da bin ich natürlich auch irgendwie an dem Punkt auch Bürgerrechtler, um zu sagen, nicht um jeden Preis. Ja, also wir brauchen jetzt nicht nach dem Privacy Shield und Safe Harbor, Safe Privacy Shield oder Privacy Harbor, demnächst dem Untergang geweihte Regelung. Und ich sehe ehrlich gesagt im Moment nicht, aber das könnt ihr sicherlich auch gleich nochmal was aus eurer Sicht zu sagen, dass sogar unter einer Regierung Biden da irgendwas geht, dass man tatsächlich den Amerikanern ein europäisches Schutzniveau unterschieben kann, will oder wird.
Ich sehe es genau wie du. Ich erwarte ehrlich gesagt nichts, was dauerhaft hält. Wir können uns wunderbar im Kreis drehen. Die Kommission entscheidet in Brüssel dann alle 3 Jahre. Es ist angemessen. Der EuGH sagt dann 2, 3 Jahre später wieder, ist nicht angemessen. Dann ist die Kommission wieder dran. Da wird es irgendwann albern. Aber solange der EuGH bei dieser strengen Haltung in der Beurteilung des transatlantischen Verhältnisses bleibt, in Bezug auf Daten, wird sich auch nichts ändern. Deswegen finde ich dieses Wort ambitioniert, was da im Koalitionsvertrag auftaucht, etwas putzig. Aber man kann es ja mal so reinschreiben, weil es zeugt ja von dem Willen, etwas zu erreichen. Aber wie soll es denn gehen? Also Herr Biden ändert den Stil der US-amerikanischen Regierungsweise in äußerst angenehmer Weise. Aber die grundsätzlichen Positionen und das sicherheitsbezogene Denken in den USA, das ändert er natürlich nicht. Ob man dann ein Demokrat oder Republikaner ist, Heimatschutz first, so nach dem Motto, da können die Europäer jetzt mit ihrer wertegetriebenen Standardsetzung und so kommen, aber da werden sie dann schnell an den Klippen von Neuengland irgendwie hängen bleiben. Also da erwarte ich einfach wenig, denn es müsste sich ja, wir können das jetzt alles versuchen, über juristische Konstrukte und Vertragswerke zu ändern, die Standard-Datenschutzklauseln mögen da eine Zeit lang helfen, aber damit klarzukommen, ist auch richtig schwierig. Wie soll denn ein Mittelständler wirklich wasserdicht die Umsetzung und Ergänzung und die Einzelfallprüfung im Bereich der Standardvertragsklauseln als Privacy Shield Nachfolge bewerkstelligen. Und wenn man dann das unter ein ganz hartes Licht mal legt, kann man denn durch Vertragswerke die Überwachungsmacht der amerikanischen Dienste einschränken? Naja, natürlich kann man das nicht. Und da würden die Amerikaner sich auch kaputt lachen, wenn die Europäer jetzt hier so Vertragswerke machen. So, also das ist aus meiner Sicht alles nur eine gewisse Art des Aufzeitspielens mit einer unglaublichen Bürokratie. Kosten. Also wir haben als Stiftung Datenschutz jetzt auch ein neues Papier zu den Standard, zu den STCs, zu den Standard Contractual Courses aufgelegt, wo wir versuchen, der Wirtschaft zu erklären, also vor allem der, die keine eigene Beratung hat, wie man damit klarkommt. Aber das ist ein komplexes Thema. Das ist wirklich nicht einfach. Und auch technisch gibt es nicht die Königslösung nach dem Motto, ja, dann machen wir alles verschlüsselt, dann transferieren wir alle Daten verschlüsselt in die USA. Ja gut, aber dann liegen die da halt verschlüsselt und die Frage ist am Ende, wer den Schlüssel hat, und wenn die Amerikaner den Schlüssel haben, um mit diesen Daten zu arbeiten, dann wird es schwierig. Gespannt bin ich auf diese Lösung, die jetzt die Deutsche Telekom und Google...
Darf ich ganz kurz nochmal, ich glaube, es sind wahrscheinlich alle unsere Hörer da so drin, wir haben ja diese Konstruktion, wir haben zwar auch schon mal drüber gesprochen, ist aber auch schon ewig her, dass man Daten in die USA halt nur noch sehr eingeschränkt übermitteln kann. Ich glaube, ich hätte es am Anfang nochmal erklären sollen. Nur sehr eingeschränkt übermitteln kann und dass man insbesondere diese STCs, also Standard, wie nennt man es auf Deutsch?
Standard-Datenschutzklauseln, ja.
Datenschutzklauseln verwenden muss, was dann aber letztendlich auch nur Verträge sind, die man mit seinem amerikanischen Gegenüber schließt, die ja natürlich auch nicht Geheimdienste binden, logischerweise. Ja. Und man aber noch zusätzlich technische Möglichkeiten ergreifen muss, um die Daten nochmal zusätzlich zu schützen. Und das ist dann wieder Stichwort risikobasierter Ansatz in der DSGVO, davon abhängig, wie sensibel diese Daten sind. Sorry, das wollte ich nur nochmal kurz ergänzen. Ja, das neue Konstrukt bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht erklärst du es nochmal weiter.
Dieses Konstrukt, was da aus der Privatwirtschaft vorgeschlagen wird, das ist letztlich nichts Neues. Das gab es schon mal. Da hat also Microsoft so etwas zusammen mit der Deutschen Telekom versucht zu vermarkten. Da ging es um eine Cloud-Lösung, wo nur in Deutschland die Schlüssel liegen. Und das war vor allem vor dem Hintergrund der Konstellation, dass es eine Gesetzgebung in den USA gibt, die den amerikanischen Ermittlungsbehörden auch den Zugriff auf Daten in Cloud-Speichern ermöglicht, wenn die in Europa liegen, aber unter amerikanischer Unternehmenskontrolle dort liegen. Also wenn Microsoft... Der berühmte Cloud Act, der erlaubt es den Amerikanern eben auch auf Daten hier zuzugreifen. Und nun ist die Frage, das passt natürlich nicht zum europäischen Datenschutzrecht und seinem hohen Schutzniveau. Also fragt man sich, wie geht man dagegen vor? Also sagt man, naja, wir verwehren das den amerikanischen Diensten einfach faktisch, indem das amerikanische Unternehmen, was in Europa diesen Cloud-Speicher vorhält, die Schlüssel dazu abgibt an die Europäer. Und dann sagt die Telekom, dann machen wir das jetzt in Kooperation, jetzt mit Google, damals mit Microsoft, damals gescheitert, weil keine Nachfrage war, hat Microsoft gesagt, nach diesem sehr sicheren Produkt. Das ist ja auch schon mal eine Aussage. Jetzt versucht man es neu bei der Telekom mit Google zusammen und sagt, den Schlüssel hat der deutsche Akteur, auf den der amerikanische Ermittler nach diesem Cloud Act keine Zugriffsmacht hat. Wollen wir mal gucken, weil das ist natürlich teurer als eine normale US-amerikanische Lösung, wollen wir mal gucken, wie da die Nachfrage sich verhält.
Das ist halt eines der Grundprobleme, die ich sehe. Ne? Also Unternehmen müssen natürlich gucken, dass sie Dienstleistungen möglichst billig einkaufen oder zumindest preiswert einkaufen. Und wenn Datenschutz Geld kostet, und das ist im Moment so, das ist auch übrigens bei Amazon so, wenn man die Amazon Cloud nutzt, wenn man eine deutsche AWS-Instanz bucht in Frankfurt im Rechenzentrum, ist es halt teurer, als wenn man eine amerikanische bucht. Ne? Das kommt auf den Standort an. Und gerade dieses Treuhänder-Modell, damals Microsoft Telekom, das war halt wesentlich teurer, als wenn man normal AWS nutzt oder die Google Cloud oder Microsoft Azure in den USA. Ne? Das ist, und solange Datenschutz so teuer ist, dann denke ich, wird sich auch nichts ändern. Ich wollte nur noch einmal sagen, ich fand das Wort putzig schön, weil das sehe ich genauso. Ich finde das ein bisschen, also in den Koalitionsvertrag einer deutschen Bundesregierung zu schreiben, dass man jetzt darauf hinwirken möchte, dass, also erstens, dass man darauf hinwirken möchte, dass ein neues Datenschutzabkommen zustande kommt oder wie auch immer. Also erstens ist die Kommission ja zuständig, worauf die deutsche, auf die hat die Bundesregierung ja herzlich wenig Einfluss erstmal. Dann kann man natürlich auf diplomatischem Wege versuchen, irgendwie die Amerikaner dazu zu bringen, etwaige relevante Überwachungsmaßnahmen einzuschränken. Aber da, Frederik, hast du ja schon richtig gesagt, da wird man wahrscheinlich auch nicht weit kommen. Deswegen weiß ich nicht, was das soll. Also ich finde, sie hätten sich dazu, gut, sie können sich dazu bekennen, dass sie das wieder wollen, aber darauf hinzuwirken, ich glaube, da hat die Bundesregierung herzlich wenig Einfluss drauf.
Ja, ja, die haben schon Einfluss auf die Kommission, also zu, da Themen zu setzen und Druck zu machen, also das würde ich schon so sehen. Also von
daher, ich glaube, der Druck ist so oder so da, also da braucht die Bundesregierung nicht mehr kommen.
Ja, ja, das stimmt.
Aber naja, ich meine, es könnte ja Frau Baerbock sagen, ich mache wertebasierte Außenpolitik nicht nur nach Osten, sondern auch nach Westen. Ich haue im Weißen Haus mal kräftig auf den Tisch und sage, Joe, nimm mal deine Dienste an die Kette, sonst kriegen wir kein Privacy Shield 2.0 hin. Ist jetzt ein bisschen überspitzt. Na gut, so ein Koalitionsvertrag ist ja auch ein bisschen Mission Statement, ist ja nicht ein echter Vertrag. Da will man auch ein bisschen Botschaft, Haltung und Attitüde reinbringen, wenn man da schreibt, ja, ja, E-Privacy müssen wir auch nochmal machen, dann wirkt das so ein bisschen kraftlos, dann schmückt man das durch so Worte, aber die können wir jetzt vielleicht nicht juristisch auf die Goldwaage legen.
Damit kann ich leben.
Ja, naja. Ja.
Aber nochmal zum Thema internationale Datentransfers. An einer anderen Stelle kommt das im Koalitionsvertrag vor. Also der Begriff Datenschutz kommt 17 Mal vor, hat mal jemand gezählt. Und es gibt da, das hat jetzt noch einen kleinen Bezug zu dem Thema, die Forderung, dass Positivlisten erstellt werden, datenschutzkonformer digitaler Lehr- und Lernmittel. Und da war es ja auch so, wir hatten auch im vergangenen Jahr zum Thema Datenschutz und Schule Videokonferenzen im Unterricht, eine Veranstaltung. Da hatte die, das wurde ja einfach durch die Pandemie jetzt hochgetrieben, das Thema, die Berliner Aufsichtsbehörde gesagt, sucht euch Videokonferenzlösungen ohne internationale Datentransfers nach dem Motto, kauft beim Europäer, nicht beim bösen Amerikaner. Relativ standortpolitisch, auch fast schon Protektionismus, diese Aussage. Aber natürlich, es gibt wenig stabile, verbreitete, günstige, verfügbare, bekannte Lösungen dazu aus dem DSGVO-Gebiet, sage ich mal so, aus Europa. Deswegen greifen ja alle eben auf die amerikanischen Angebote zurück.
Und übrigens auch die Europäische Union, ne? Also wenn ich mit der Europäischen Union, insbesondere mit der Kommission und mit dem Parlament kommuniziere, was ich öfter tue, dann geschieht das über WebEx, also über die Lösung des US-amerikanischen Konzerns Cisco.
Es gibt ja auch wunderschöne Screenshots von der Sitzung des europäischen Datenschutzbeauftragten, wo man sieht, dass sie das mit Zoom machen oder zumindest mal gemacht haben. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch mal.
Ja, es gibt dann zwar auch modifizierte Lösungen, so Zoom on-premise und solche Sachen, wo man das mit den Datentransfers ein bisschen einzuschränken sucht.
Einschränken, aber nicht abschalten.
Ne? Ja, am Ende geht es natürlich nicht. Bloß man muss natürlich das Gemeinwesen am Laufen halten. Man kann jetzt auch einer Schule nicht sagen, wenn ein Lockdown kommt, sucht der jetzt einen europäischen Anbieter oder vergiss es. Das ist kein Ratschlag, den man seriös als Datenschutzaufsichtsbehörde einer Schule geben kann, wenn es keine Alternativen gibt, die gleich verfügbar sind und die gleich stabil sind. Sobald es sie gibt, gilt natürlich eine Compliance-Pflicht zu sagen, jetzt können wir nicht mehr anders, jetzt können wir nicht sagen, naja, Zoom kennen alle und es ist so einfach und wir nehmen jetzt die unmodifizierte Lösung, weil wir sind zu bequem, jetzt als Landesschulbehörde, nicht als Schule, als Landesschulbehörde andere Lösungen bereitzustellen. Also da bin ich sehr gespannt, was da kommt an dieser Stelle des Koalitionsvertrages. Aber auch da haben wir wieder den transatlantischen Datenaustausch als Knackpunkt.
Ja, das fand ich übrigens auch ganz gut, dass sich die Datenschutzbehörden da am Anfang der Pandemie sehr zurückgehalten haben und erstmal gesagt haben, okay, wir müssen den Laden am Laufen halten. Die Frage ist halt, ob sie das 2 Jahre danach immer noch tun können. So in dem Punkt wahrscheinlich nicht. Ich sehe nur das Problem auf der anderen Seite, nämlich dass Menschen, die mir erzählen aus ihrem Alltag, weniger im Bereich Schule als mehr im Bereich Uni, halt mir nach wie vor berichten, dass es keine gangbaren Alternativen für größere Gruppen gibt. Und das scheint mir im Moment so ein bisschen das Problem zu sein, weil irgendwie, ja, ich mag Jitsi auch und ich nutze Jitsi auch, das geht auch gut mit 5 Leuten, aber eben nicht mit 50. Und das ist tatsächlich schwierig. Aber gut, das ist vielleicht ein anderes Thema.
Nein, das ist genau das Thema. Die Berliner Aufsichtsbehörde hat jetzt gerade der Freien Universität Berlin bestätigt, dass der Einsatz von WebEx rechtswidrig sei. Und die Datenschutzbeauftragte der FU Berlin sagt, wir haben aber nichts anderes, wir haben keine belastbare Alternative, wir müssen das nutzen. Also das ist tatsächlich immer noch die Situation.
Ja, ja, genau.
Das und sehr lobenswert, muss ich sagen, dass die kommende oder die jetzt im Amt sich befindliche Bundesregierung versucht, da auf dem Feld sich zu betätigen.
Absolut.
Ja, nächstes Feld, eng auch damit verwandt. Die Koalitionspartner planen die Entwicklung von Standards zur Anonymisierung personenbezogener Daten. Das ist, gebe ich zu, jetzt nicht unbedingt so mein Thema. Ich glaube vermutlich, dass das ganz stark aus diesem Auto- und Maschinenauswertungsbereich kommt, aus den Daten. Befindlichkeiten, also konkret steht drin, wir fördern Anonymisierungstechniken, schaffen Rechtssicherheit durch Standards und führen, das fand ich interessant, die Strafbarkeit rechtswidriger De-Anonymisierung ein. Das fand
was
ich
für mich ja impliziert, das fand
ja,
das impliziert ja vor allem, dass es eine rechtmäßige De-Anonymisierung gibt.
Oder ja, oder überhaupt falsch? Eine De-Anonymisierung. Also klar, wenn Sachen anonymisiert sind, sollten sie eigentlich nicht mehr de-anonymisierbar sein, sonst werden sie eben nur pseudonymisiert. Ne? Also klar, es gibt natürlich so Big-Data-Verfahren, wo man dann Sachen ab einem bestimmten Punkt auch wieder Anonymisierung aufheben kann, aber das finde ich einen merkwürdigen Anonymisierungsbegriff. Ich weiß nicht, kennst du dich da, hast du dich da mal näher mit beschäftigt, Frederik?
Naja, also diese Drohung mit dem Strafrecht, die sehe ich so als Verstärker. Denn wenn jemand anonyme Datensätze so weit übereinander legt, dass er zu einer De-Anonymisierung kommt, zu einer Reidentifizierung von natürlichen Personen, dann ist er im vollen Geltungsbereich der DSGVO und da gibt es nun eben ein gewisses Bußgeldregime, was hier heute auch schon eine Rolle spielt. Also es ist ja nicht so, dass die De-Anonymisierung rechtsfolgenlos wäre für die, die das machen. Also da sehe ich das Strafrecht noch so als Add-on. Man will einfach nochmal betonen, wie wichtig der Schutz der Anonymität ist im digitalen Bereich. Das ist für mich, ich will nicht sagen symbolisch nur, aber es ist als Zusatz, als Verstärker gedacht. Wenn da von Anonymisierungstechnik die Rede ist im Koalitionsvertrag, dann mutet das erstmal so ein bisschen ja eben technisch an und akademisch und nicht so richtig im Fokus stehend. Aber es ist das Mittel zum Zweck. Denn sowohl europäisch als auch bundesdeutsch auf Bundesebene wird ja das Thema Datenteilung, Datenzugang, Datenverbreitung ganz nach oben geschoben. Schon von der alten Bundesregierung in deren Datenstrategie, die jetzt fast schon ein Jahr alt wäre, wurde gesagt, wir müssen mehr Daten verbreiten, Data Sharing und wir müssen mehr Zugang zu Daten schaffen. So, dabei kann es natürlich immer nur, um nicht unter der DSGVO handeln zu müssen, was schwierig ist, um anonyme Daten gehen. Das heißt, die Daten müssen entweder immer anonym gewesen sein, wenn sie maschinell erzeugt sind, ohne Rückschlüsse auf Personen, oder sie müssen eben anonymisiert werden. Weil wenn ich ein Unternehmen verpflichten will, Daten bereitzustellen, damit andere Innovationen auf Basis dieser Daten machen, damit die Allgemeinheit im Bereich Open Data mehr Daten hat, dann müssen wir natürlich Datenschutzrisiken ausschließen, sonst haben wir da ein Problem. Das geht nur durch Anonymisierung und dafür müssen die Unternehmen oder die Verantwortlichen wissen, wie man das am besten macht. So, und dann denkt sich ein Verantwortlicher, na dann gebe ich mal ein in der datenschutzfreundlichen Suchmaschine hoffentlich, Anonymisierung von Daten, Leitlinie, Standard, so. Und dann Suchergebnis 0. Es gibt dazu nichts von offizieller Seite. Einzige Ansatz sind zurzeit auf Verbandsebene zu finden. Sowohl der BDI als auch der Bitkom haben da Leitfäden erstellt und wollen da auch in Richtung eines Code of Conduct, also offizieller Verhaltensregeln im Sinne der DSGVO, etwas anstoßen. Aber noch gibt es dazu nichts.
Gab es nicht mal was vom Bundesdatenschutzbeauftragten? Gab es da nicht mal irgendwie ein Paper zum nicht? Und dann
informiere ich mich. Ja, doch. Das gibt's. Ah, ja. Das gibt's.
Okay.
Da stehen auch wichtige Sachen drin, aber nicht das. Da steht drin, was die Anonymisierung ist, nämlich aus Sicht der Aufsicht ein Datenverarbeitungsvorgang im Sinne der DSGVO, für den ich eine Rechtsgrundlage brauche und sonstige Vorschriften der DSGVO einhalten muss. Weil man eben sagt, das ist ein Vorgang, bei dem kann auch was schiefgehen. Wenn ich falsch anonymisiere, dann schaffe ich Risiken für Betroffene und dann muss das Datenschutzrecht das irgendwie adressieren, diese Risikoschaffung. Also ist das eben nicht etwas, was gar nicht in der DSGVO liegt, wie viele meinen, sondern aus Sicht der Aufsicht im Regelungsbereich der DSGVO. Obwohl es da nicht drin steht. Da steht da nicht drin. Da steht nur drin, jeder Umgang mit Daten, mit personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten ist erfasst von dieser Verordnung. So, nun kann man natürlich sagen, naja, wenn ich anonymisiere, dann nehme ich die Daten in die Hand, die personenbezogenen, und gehe mit ihnen um und deswegen bin ich davon erfasst. So ist die Argumentation dabei. Und der Bundesbeauftragte hat auch gesagt, was auch ganz spannend ist für die Praxis, wer löschen muss von Gesetz wegen, der darf auch anonymisieren und das ist dann das Gleiche. Also löschen und anonymisieren ist aus Sicht des BFDI das Gleiche. Aber wie man das macht, dazu steht in diesem Papier nichts. Das fehlt eben noch. Und da kommt auch aus Brüssel nichts. Das hätte ich mir schon lange gewünscht, dass jetzt, wenn jetzt Brüssel da einige Gesetze anschiebt im Bereich Datenteilung, dass dann da etwas passiert, dass dann der Europäische Datenschutzausschuss mal eine Leitlinie zum Anonymisieren auflegt. Gibt's aber nicht. So, deswegen nimmt der Bund die Sache jetzt in die Hand. Das finde ich gut. Also wir haben das gefordert, auch andere haben das gefordert. So, und jetzt soll da was kommen. Und das ist eben auch etwas, wo die DSGVO Deutschland nicht verbietet, da mal diese Standards, von denen die Rede ist, zu schaffen.
Da müsste ich mal ganz kurz nachfragen, in welcher Form könnte denn sowas passieren? In Form von einem, also wir wollen Standards schaffen, könnte das jetzt ein unverbindlicher Leitfaden sein? Oder könnte es auch sein, dass da so eine Verordnung kommt irgendwie, dass das BSI beauftragt wird, irgendwie technisch was auszuarbeiten, eine technische Richtlinie oder irgend sowas in der Art?
Zum Beispiel, ich meine, es gibt ja den IT-Grundschutzkatalog des BSI, also ein umfangreiches Kompendium zur Datensicherheit. Und das wäre auch eine Instanz vielleicht zur Anonymisierung, weil das ja was sehr technikbezogen ist, etwas zu erstellen. Natürlich in Zusammenarbeit mit den Datenschutzaufsichtsbehörden. Die haben ja auch zusammen einen Arbeitskreis Technik gebildet, der für sowas zuständig ist, der sowas mitmachen kann. Man könnte auch eine DIN-Norm anregen, wobei das ja ein privatrechtlicher Verein ist, der DIN. Also da ist vieles denkbar, aber ich sag mal, alles ist besser als nichts.
Also es gibt ja zum Beispiel vergleichbare, oder für was ich das mit vergleichbar halten würde, ist zum Beispiel die GOBS, also die Grundsätze für die ordnungsgemäße irgendwas Archivierung. Wo die auch recht technisch sind. Und sowas könnte man sich ja auch machen, wobei ich das eigentlich, würde ich das im Aufgabenbereich vom BSI sehen, dass die dann eine TR schreiben oder irgendwas. Aber das passt auch ganz gut zu unserem nächsten Punkt. Es werden, das ist sicherlich was Frederik sehr beschäftigt, die Potenziale von Daten für alle heben wir, indem wir den Aufbau von Dateninfrastrukturen unterstützen und Instrumente wie Datentreuhänder, Datendrehscheiben und Datenspenden gemeinsam mit Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft auf den Weg bringen. Dazu soll ein Dateninstitut vorangetrieben werden und Datentreuhändermodelle und Lizenzen etabliert werden. Ich las davon, Frederik, dass als Dateninstitut dein Haus auch in der Diskussion ist, was ja durchaus naheliegend wäre. Ich weiß nicht, ob es da schon zarte Bande gibt oder ob das nur so eine Idee ist bislang.
Denkbar ist das natürlich gut, aber da muss natürlich die Koalition erstmal ein bisschen spezifizieren, was soll ein Dateninstitut sein. Ist das jetzt ein Institut für offene Daten, dann wäre das Vorbild eben das britische ODI, das Open Data Institute. Dann ginge es eben nur um Open Data, also ein Bereich außerhalb des Datenschutzrechts. Dann wäre das sicherlich ein eigener Bereich. Wenn ein Dateninstitut, das ist ja kein geschützter Begriff, auch etwas mit personenbezogenen Daten machen soll, da eine Funktion haben soll, dann kämen wir da wieder mehr ins Spiel. Das gilt es noch abzuwarten. Die Förderung von Open Data ist ja keine neue Forderung. Da geht es eher sicherlich im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung auch darum, diese Open Data Denke zu installieren, dass man also als öffentliche Verwaltung immer auf den Schirm hat, Daten, die hier erzeugt werden, mit öffentlichen Mitteln als öffentliches Gut. Die müssen auch als öffentliches Gut zur Verfügung gestellt werden, der Allgemeinheit. Das ist ja genau der Bereich, über den ich gerade sprach, den die Rechtssicherheit bei der Anonymisierung fördern soll. Denn wenn ich nicht sicher bin, ist das jetzt wirklich ohne Personenbezug und Beziehbarkeit, dann gebe ich es natürlich nicht in die Allgemeinheit, dann behalte ich es lieber in meinem Datenspeicher, um mich nicht Risiken auszusetzen. Deswegen brauchen wir da die Rechtssicherheit bei der Anonymisierung. Und die Bundesregierung greift ja hier eine Forderung der alten Bundesregierung auf. Das war alles, das stand alles so schon drin in der Datenstrategie der vormaligen Großen Koalition. Mit anderen Begrifflichkeiten teilweise. Dateninstitut ist jetzt ein neuer Begriff. Datendrehscheiben, das klingt schon fast nach Datenkarussell, nach so einer schönen Fernsehsendung. Also da muss man erstmal definieren, was ist denn das? Denn auch die Datentreuhand ist ja ein nicht definierter Begriff. Ist ein Begriff, über den wir schon seit zwei Jahren reden. Und wir reden halt auch darüber, dass eine Datentreuhänderin sehr unterschiedliche Funktionen haben kann. Die kann einerseits anonyme Daten verwalten und vorhalten, damit andere sie dann da abrufen können im Wege der Datenteilung des Datenzugangs, um damit etwas zu machen. Das kann aber auch in eine ganz andere Richtung gehen, in die Richtung einer Art von Consent Management, in Richtung von Personal Information Management Systems oder Services, wie sie jetzt das TTDSG ja vorsieht, um eben Cookie-Consents einzuholen und den Leuten mehr Kontrolle über Daten-Dashboards, wie es dann so schön heißt, zu geben, dass man mehr Datenverwaltung in eigener Hand machen kann. Also auch in diese Richtung könnte eine Datentreuhand gehen. Eine Datendrehscheibe ist dann sicherlich eher etwas, um Daten zu verteilen. Da würde man, so stelle ich mir das vor, anonymisierte Daten herauflegen und von dieser Drehscheibe können dann andere sich bedienen und auf Basis dieser Daten etwas machen. Es gab ja schon 2019 den Vorschlag von der SPD zu einer Datenteilungspflicht, dass man also sagt, wir verpflichten Unternehmen, Daten zu anonymisieren und dann freizugeben für andere. Da hatte man vor allem die Großen im Visier. Also Google soll doch seinen Datenschatz mal öffnen, damit der Mittelständler auf Basis dieser Daten etwas Tolles, Neues entwickeln kann.
Wo dann viele aber auch sehr wichtig, auch zu Forschungszwecken, ne? Für universitäre Forschung zum Beispiel im sozialwissenschaftlichen Bereich und so. Darum ging es auch.
Ja, natürlich. Forschungsdaten sind ein Riesenthema. Und da wäre man dann schon fast wieder auf der europäischen Ebene, ob man guckt, ob man bei Forschungsdaten noch mehr machen muss, ob man ein eigenes Forschungsdatenrecht, Forschungsdatengesetz braucht. Auch da spielt natürlich wieder das Thema, sind diese Daten noch personenbeziehbar, eine große Rolle. Aber bei der Forschung ist es ja fast noch viel wichtiger. Das sehen wir jetzt ja im Rahmen der Pandemiebekämpfung, dass alle sagen, wir brauchen mehr Daten, wir brauchen mehr Daten. Oftmals wird das vorgeschoben, weil die Daten sind schon da, bloß die Vorgänge, die Strukturen sind eben nicht da in der öffentlichen Verwaltung, an diese Daten, wenn wir gar kein Datenschutzproblem haben, an diese Daten einfach zu kommen. Was jetzt auch noch genannt wurde, ist die Datenspende. Und das ist wieder was, das kann auch im Bezug im Bereich des Datenschutzrechts liegen. Wenn ich als Person Daten habe, die sich auf mich beziehen, dann kann ich die natürlich im Wege der Einwilligung spenden. Das gibt es auch schon. Das gibt es beim Robert-Koch-Institut. Die freiwillige Datenspende haben sich, soweit ich weiß, 500.000 Leute angemeldet und geben da Daten.
Für Impfnebenwirkungen zum Beispiel. Ne? Um das mal.
Ja, nicht nur das. Du kannst auch direkt in der Corona-Warn-App kannst du auch Daten freigeben zum Beispiel. Mhm.
Ja, wenn man das mit der Freiwilligkeit vorantreiben will, ist es ja auch kein Problem. Das ist ja auch datenschutzrechtlich dann überhaupt kein Problem.
Ja, die Aufklärung könnte eins sein, aber gut, nächster, ja spannend, spannende Entwicklung, muss ich mir auch nämlich auch nochmal näher mit beschäftigen, habe ich auch so nicht auf dem Schirm gehabt. Nächster Punkt, Umsetzung der Whistleblower-Richtlinie, ich glaube, da sind wir uns einig, das ist überfällig und ist auch nicht besonders überraschend, da hatte man ja schon einen Gesetzesentwurf, der eigentlich auch schon so gut wie fertig war, wo man sich dann aber in letzter Moment nicht geeinigt hat. Ich denke, die Umsetzungsfrist ist schon abgelaufen, also da wird man sicher etwas tun müssen.
Und bitte auch bald. Also ja. Wir Journalisten möchten auch gerne Rechtssicherheit haben.
Genau. Das war schon
mit dem. Ich denke, dass da kann man wirklich unterstreichen, bitte jetzt einfach machen. Also Umsetzungsfrist war Mitte Dezember. Hier noch ein kleiner Werbeblock. Wir hatten im Herbst dazu auch ein Webinar. Kann man sich auch noch angucken bei uns in der Reihe Datenschutz am Mittag. Was ist für Unternehmen zu beachten beim Whistleblower-Schutz. Also wenn man ein Hinweisgebersystem installieren will in seinem Unternehmen, dann muss man natürlich auch Datenschutz beachten, damit man da nichts falsch macht. Dazu gibt es bei uns eine kostenlose Anleitung. Aber in der Tat, man kann nur sagen, bitte jetzt da rangehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Koalition da jetzt Gründe hat zu warten.
Aber, also ein Problem gibt es, glaube ich, dass solche Gesetzesvorhaben jetzt nochmal neu angeschoben werden müssen. Ne? Wenn die Legislaturperiode zu Ende ist, muss jetzt quasi nochmal ein neuer Entwurf gemacht werden und muss da auch nochmal den ganzen Prozess durchlaufen. Ne?
Ja, ein neuer Entwurf muss, glaube ich, nicht gemacht werden, aber der Prozess muss nochmal durchlaufen. Ja.
Genau, der Prozess ist offiziell zu Ende, aber es ist nicht Copy and Paste verboten.
Genau. Das waren die Sachen, die da verpflichtend drin sitzen. Dann hat man sich, denke ich, so bekannt, die Struktur der deutschen Datenschutzbehörden so zu belassen, wie sie ist. Also da keine Diskussion um eine Zentralisierung anzufangen. Und das andere Thema, was auch angeschoben werden soll, was auch dringend notwendig ist nach meiner Auffassung, ist Zertifizierung nach DSGVO. Auch das ist ja schon Thema, das, das ewig lange in der Schwebe hängt. Aber wir wollen noch zumindest kurz zu den Plänen in der EU kommen. Da haben Holger und ich bei der Recherche eine Liste gefunden, die uns beiden fast die Schuhe ausgezogen hätte. Es gibt eine Joint Declaration on EU Legislative Priorities nur für das Jahr 2022. Und da gibt es einen Unterpunkt, Europe Fit for the Digital Age. Und da sind dann nicht weniger als, wie viel sind es, ungefähr 19 Punkte, die man dringend mal regulieren will, die nicht alle unbedingt was mit Datenschutz zu tun haben, aber alles zumindest in diesem IT-Datenschutzbereich sind. European Cyber Resilience Act, European Chips Act. Wir werden das mal verlinken. Also da ist von der EU eine ganze Menge zu erwarten, auch Sachen, die einen starken Berührungspunkt zu Datenschutz hatten. Und Holger und ich haben uns in der letzten Auslegungssache sehr intensiv über neue Überwachungsmaßnahmen unterhalten. Vielleicht magst du das nochmal kurz zusammenfassen, Holger.
Naja, also das ist übrigens hier überhaupt nicht in diesem Gesetzes, unter diesem Unterpunkt aufgeführt. Also ist ja bekannt, ich habe das im Heft schon mehrfach beschrieben. Also wer die CT liest, für den wird das jetzt nichts Neues sein, ist, dass die, dass es in diesem Jahr.
Es ist aber Thema in der aktuellen CT, kannst du vielleicht nochmal Werbung für machen. Und es war natürlich nicht die letzte Auslegungssache,
sondern der
letzte
Ablenk.
Bitte mach auch mal einen Werbeblock
für deinen. Ja, in der aktuellen CT 2022 haben wir uns sehr ausführlich beschäftigt mit dem Kampf gegen Darstellungen von sexualisierter Gewalt gegen Kindern auf automatisierter Provider-Ebene. Das heißt also, inwieweit Facebook, Microsoft, Google und Co. Automatisierte Verfahren, Algorithmen und KI einsetzen, um in unser aller Nutzerdaten, ohne dass wir es merken, versuchen, Bilder und Filme mit entsprechenden Inhaltes zu finden. Und aufgrund einer Änderung in der EU-Gesetzgebung Ende 2020, war das eigentlich in der EU plötzlich verboten. Da ging es um den Telekommunikationskodex, der die Plattformen plötzlich in einen anderen Datenschutzbereich geschoben hat, wo sie vorher nicht waren. Und dann war das schlicht verboten, dass sie diese Scans machen. Facebook zum Beispiel hatte die dann auch ausgesetzt. Dann hat die EU im vergangenen Jahr, die sich ja den Kampf gegen Kindesmissbrauch, das Wort mag ich nicht so gerne, aber in dem Fall muss ich es jetzt mal benutzen, auf die Fahnen geschrieben hat, als schlimmste Cybercrime-Geschichte, die es in der EU so gibt. Und das ist ja mit Sicherheit unbestritten. Und hat in einem Gewaltakt auf 3 Jahre befristete Verordnung ins Leben gerufen, die eben diese Scans trotzdem als Ausnahme, auch als Ausnahme von der DSGVO, die es eigentlich vorsieht, dass sowas nicht geht, wieder möglich gemacht hat. Das ist im Juli verabschiedet worden, 2021. Aber jetzt setzt die EU noch eins drauf. Und das wird uns im Jahr 2022 sicher auch datenschutzrechtlich beschäftigen. Denn diese Scans sollen nicht nur möglich werden für die Provider, sondern sie sollen sogar verpflichtend werden. Also es wird eine Verordnung kommen, wahrscheinlich im ersten Quartal 2022 schon, also ein Entwurf von der Kommission, von der Innenkommissarin Johansson, die da sehr, sehr, sehr jetzt gerade trommelt, auch in diversen Interviews dafür, die Facebook, Google und Co. dazu verpflichten soll, sämtliche Nutzerinhalte, hochgeladene Nutzerinhalte, und zwar Texte, Bilder, Videos, Musik und so, also Töne und so weiter, daraufhin zu überprüfen mit automatisierten Verfahren, ob sich dort kindesmissbräuchliche Darstellungen drin finden könnten. Und das ist natürlich insofern eine ganz neue Qualität des Einbruchs in die Privatsphäre von Nutzern, als dass es auch ausdrücklich auch um verschlüsselte Inhalte gehen soll. Wie das vonstatten gehen soll, ist noch nicht klar. Es gab ja, damit hatten wir uns hier in der Auslegungssache ja auch schon mit beschäftigt, es gab ja mal den Versuch von Apple, der im Moment auf Eis gelegt ist, sogenanntes Client-Side-Scanning einzuführen. Das heißt, auf den Geräten selbst, also zum Beispiel eben auf iOS-Geräten wie den iPhones, unbemerkt vom Nutzer zu scannen und Datenbankabgleich mit Testdatenbanken, wo solche Bilder schon vermerkt sind, zu machen und bei mehreren Treffern und im Abgleich mit einer weiteren Datenbank das dann zu melden. Das heißt, das geht dann an irgendwelche, also in dem Fall an SnackMac, an die US-amerikanische Missbrauchshotline und von dort aus dann unter Umständen Strafverfolgungsbehörden. Man muss dazu sagen, das Problem ist nicht unbedingt klein. Das ist auch was wir durch Anfragen nochmal bestätigt bekommen haben. Also das BKA bekommt allein aus den USA, von den großen Providern, von Microsoft und vor allem von Facebook, sehr, sehr viele Hinweise. Und ungefähr, glaube ich, von den 60.000 pro Jahr werden 30.000 auch tatsächlich weiter bearbeitet und führen dann zumindest zu einer Ausgangsermittlung, inwieweit dann tatsächlich Strafverfahren daraus werden, ist, glaube ich, nicht so bekannt. Aber da dreut uns in 2022 zumindest einiges Ungemach aus der Richtung.
Genau, Details sehr ausführlich im Uplink von letzten Freitag, also dem jetzt dann aktuellen Uplink.
Da musst du vielleicht den unseren Hörerinnen und Hörern nochmal sagen, was der Uplink ist. Das ist ein anderer Podcast aus dem CT-Universum, wo wir über aktuelle Themen, die auch in der CT besprochen wurden, nochmal vertiefend sprechen.
Genau, also wer sich für das Thema interessiert, aktuelle CT, aktueller CT-Uplink. Genug mit dem Eigenwerbeblock. Letzter Punkt.
Ich würde ganz gerne schon nochmal, Jörg, ja. Die Zeit musst du mir noch kurz geben. Ich würde Frederik schon nochmal ganz gerne fragen, habt ihr dazu eine Position euch schon erarbeitet oder werdet ihr das irgendwie kommentieren oder ist das noch zu früh?
Na, man muss wissen, wir konzentrieren uns eigentlich auf den nicht öffentlichen Bereich, also auf das Verhältnis von Betroffenen, also Bürgerinnen und Bürgern und Verantwortlichen, also Unternehmen. Wir sind einfach zu klein, um den gesamten öffentlichen Bereich auch noch abzudecken. Also das Thema Überwachung durch staatliche Stellen, Polizei, Justiz, Ermittlung, weil das nochmal uns einfach überfordern würde, diesen ganzen Bereich auch abzudecken. Natürlich sind wir immer auf Seiten des Datenschutzes tendenziell und sind skeptisch, wenn es darum geht, ihn einzuschränken. Natürlich müssen wir austarieren, wie immer, das Verhältnis Sicherheit und Freiheit. Aber bei all diesen Strukturen, die zur Überwachung für einen guten Zweck eingerichtet werden, muss man natürlich immer die Begehrlichkeiten, die das weckt, mitdenken. Das kann einerseits rechtswidrig passieren. Das haben wir jetzt bei der Luca-App gesehen, wo die Polizei sich Daten verschafft hat aus diesem System. Und das ist nicht so vorgesehen vom System und auch rechtlich nicht vorgesehen. Aber die Daten sind halt da, anders als bei der Corona-Warn-App. Und wir haben das zum Beispiel in der Vergangenheit gesehen, die Begehrlichkeiten bei der Mautüberwachung durch die Mautbrücken auf den Autobahnen, die nur dazu gedacht waren, diese Überwachungsinfrastruktur, um sie mal so zu nennen, die Mautentrichtung zu kontrollieren. Und dann haben aber Leute gesagt im Bereich der Innenpolitik, ja, jetzt haben wir dieses System, dann können wir das doch auch nutzen, um Steuersünder auf den Autobahnen zu jagen. Ne, wo wir diese Kamera schon haben, ist doch wunderbar und alles andere wird wieder gelöscht. Und die Polizei hat dann in Brandenburg auch mal irgendwelche Verbrecher damit gejagt, auch gefunden. Und dann gab es ein Problem mit der Datenschutzaufsichtsbehörde. Natürlich kann das Grundrecht auf Datenschutz eingeschränkt werden durch grundrechtskonforme, durch verfassungsmäßige Gesetzgebung, auch auf europäischer Ebene. Das ist zu messen an der EU-Grundrechtecharta. Und wenn das Datenschutzrecht nicht abgeschafft wird, was da drin steht, dann kann man es einschränken. Deswegen, es wird immer gesagt, die DSGVO verhindert alles Mögliche. Der Staat kann ziemlich viel machen, auch in Deutschland als Mitgliedstaat können wir alles Mögliche festlegen, wo wir die DSGVO für öffentliche Belange einschränken.
Also wir haben hier, finde ich, eine neue Qualität insofern, als dass genauso die Diskussion gibt es ja auch zum Beispiel beim deutschen Netzwerkdurchsetzungsgesetz, beim NetzDG. Es wird hier Überwachung, beim NetzDG jetzt weniger Überwachung, aber es wird Rechtsdurchsetzung quasi oder ein bisschen privatisiert. Ne? Also beim NetzDG ist jetzt durch eine Änderung im TKG gehen wir jetzt ja noch einen Schritt weiter. Wird jetzt erstmal ausgesetzt sein, aber ab 1.2. ist ja vorgesehen, dass die Plattform Treffer, also vermutete Verstöße gegen das NetzDG direkt ans BKA melden sollen. Ne? Und genau dasselbe, wir haben hier eine Übertragung der Überwachung von Plattformen auf die Plattformen selbst. Jetzt bei, wenn das so kommen sollte, dass die Plattformen dazu verpflichtet werden, Nutzerinhalte zu scannen. Und da, weil du sagst, es geht um öffentliche Überwachung, ich finde, dadurch, dass die Überwachung jetzt quasi per Verordnung privatisiert werden soll, finde ich, kommen wir in den Grenzbereich langsam rein. Der Staat sagt, er macht es selbst nicht mehr, er verpflichtet die Plattformen dazu. Und da sehe ich eine neue Qualität und das finde ich äußerst bedenklich und äußerst unangenehm.
Da stimme ich zu, da habe ich auch eine ganz klare Position. Demokratisch Gesetzesrecht muss auch staatlich durchgesetzt werden. Keine Delegation auf private, womöglich internationale Akteure halte ich auch für völlig falsch, halte ich auch im Datenschutz für falsch. Es müssen die Datenschutzaufsichtsbehörden das Datenschutzrecht durchsetzen und nicht Verbraucherschutzverbände oder sonstige Organisationen. Die können natürlich dabei helfen, aber dann muss man seine Exekutive auch ausstatten, wenn man dieses Recht setzt. Und das gilt natürlich auch für den Bereich, für den du ansprachst.
Ja.
Dann haben wir zum Ende, zumindest sollten wir zumindest nochmal erwähnen, natürlich im europäischen Kontext, das angebliche neue digitale Grundgesetz. Ich finde den nicht so richtig passend, aber man bezeichnet es ja durchaus so, nämlich den Digital Services Act, den DSA und den Digital Markets Act, DMA. Aber ich glaube, das Fass sollten wir jetzt auch nicht mehr aufmachen. Ich glaube, da werden wir uns mal gesondert mit beschäftigen, weil das natürlich auch eine ganze Menge Auswirkungen letztendlich auf den Datenschutz hat und auch gerade bei Fragen der plattforminternen Überwachung und Reaktion und Löschen und so weiter eine ganze Menge Datenschutz auch mit sich bringt. Aber das sollten wir dann wahrscheinlich tun, wenn die Dinger tatsächlich dann auf dem Tisch liegen.
Ja, in die Inhalte würde ich jetzt auch nicht einsteigen wollen. Die europäischen Institutionen haben ja ein Feuerwerk der Rechtsetzung gestartet mit dieser fulminanten Liste. Bemerkenswert aus Datenschutzsicht ist vielleicht nur, dass dort überall drin steht, die DSGVO wird unangetastet bleiben und die geht immer vor. Also man traut sich da auch nicht ran, dort irgendwas zu machen. Teils muss man das ja auch gar nicht, wenn es jetzt um die Teilung anonymer Daten geht. Data Governance Act sieht ja sowas vor. Datenaltruismus heißt das da. Ich bin so altruistisch, deswegen gebe ich meine Daten frei und preis. Also das passt auch zu den deutschen Ideen der Datenzugangsgewährung, der Datentreuhand, dieser ganzen Sachen. Das passt alles zusammen. Der Data Act soll das nochmal unterstützen in anderer Hinsicht. Also letztlich sind da natürlich auch die deutschen Möglichkeiten begrenzt, wenn die EU jetzt da so stark vorlegt. Aber in der Tat müssen wir gucken, was da kommt.
Ja, gucken, was da kommt. Ich würde sagen, das ist unser Schlusswort. Es bleibt weiter spannend. Wir haben viele spannende Entwicklungen. Nicht alle sind gut.
Naja, also eins möchte ich dann schon noch festhalten. Ich glaube, da sind wir uns auch alle einig, dass der Koalitionsvertrag also aus datenschutzrechtlicher, bürgerrechtlicher Sicht einige positive Überraschungen hatte, von denen ich nicht unbedingt in dem Ausmaß ausgegangen bin. Man sieht dann halt doch deutlich die Handschrift, finde ich, von eher liberalen Kräften in der FDP. Und da ist einiges drin, was ich mir schon viel früher gewünscht hätte.
Zum Beispiel, dass eine Überwachungsgesamtrechnung mal aufgestellt wird.
Genau,
werden soll.
Das ist für mich auch, finde ich, sehr, sehr
Forderung
gut.
Ja. Aus dem Bürgerrechtsbereich und die ist natürlich zu unterstreichen. Die Grünen befürworten das auch. Also das ist wirklich ein schöner Punkt, ja.
Ja, freut mich auch sehr.
Nicht alles ist schlecht. Ich nehme es zurück.
wir müssen positiv bleiben. Ja, ja, das können wir auch. Und der Koalitionsvertrag bietet da gute Grundlagen.
Okay. Dann ist das unser Stichwort. Vielen Dank, dass du unser Gast warst, Frederik. Ich fand es sehr interessant. Ich habe auch ein paar Sachen gelernt, die ich nicht wusste. Und werde mich da nochmal weiter vertieft mit beschäftigen, mit diesem ganzen Bereich Datennutzung, Datenspende, Datendrehscheibe, irgendwas. Bin gespannt auf die weiteren Entwicklungen.
Ja, auch ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Frederik, hat großen Spaß gemacht. Ich möchte noch ganz kurz auf unsere Kontaktmöglichkeiten hinweisen. Also erstens unsere Website dürfte ja mittlerweile durch sein, ct.de/auslegungssache. Die E-Mail-Adresse ist auslegungssache@ct.de. Dort könnt ihr uns erreichen. Einen eigenen Twitter-Account haben wir noch nicht. Aber ihr erreicht uns natürlich, Jörg und mich, unter unseren Accounts. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, nochmals, startet gut ins neue Jahr. Hoffen wir, dass uns das neue Jahr ein Ende der Pandemie beschert eventuell. Also das wäre mein größter Wunsch erstmal an das Jahr und dass wir datenschutzrechtlich weiter vorankommen.
Genau, und nutzt das neue Jahr, um unseren Stichwort, Endstichwort zu genügen, was dann nämlich lautet, Holger, schützt eure Daten. Dankeschön, tschüss.
Tschüss.